Wir kommen jetzt zu Kapitel 2 und ich lese das Gebet der Hanna. Kapitel 2, Abvers 1. Das ist das Gebet, das Hanna betete als Dank in Shiloh für das Gebet, das sie damals eben als Bitte vor den Herrn gebracht hatte. Übrigens, einmal waren wir in Shiloh, eben da bei der Stiftshütte, und da hatte ich Kontakt mit einem Mann, dessen Frau als Archäologin da gegraben hat in Shiloh. Und er hat erzählt, einmal kam eine Gruppe, eine Reisegruppe nach Shiloh, und eine Frau hatte kein Kind. Und sie hatte in Shiloh gebetet, Herr, gib mir ein Kind. Und die hat tatsächlich dann ein Kind bekommen. Und er hat gesagt, ihr dürft dreimal raten, wie das Kind geheißen hat. Wie?
Samuel.
Friedrich. Friedrich. Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht. Es ist ganz wichtig, im Neuen Testament, da erklärt der Herr Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen, ja, die große Frage hatte, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Die Samaritaner sagten auf dem Gerizim und die Juden sagten, und zwar richtig, aufgrund des Alten Testaments, in Jerusalem. Und zuvor war es Shiloh. Und dann fragt sie eben, ihr sagt, in Jerusalem sei der Anbetungsort und unsere Väter haben auf diesem Berg, sie vom Brunnen, schaut sie rauf, auf dem, zum Gerizim, auf diesem Berg angebetet. Und dann hat sie diese Frage gestellt, weil sie gemerkt hat, Jesus Christus ist ein Prophet. Und jetzt könnt ihr endlich mal diese Streitfrage klären. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 4, wenn wir das kurz aufschlagen, Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, er zeigt auf den Berg Gerizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, Samaritaner, betet an und wisst nicht was. Wir, Juden, beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, Hora, Stunde oder Periode, Epoche. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, das ist bereits angebrochen, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und den Anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, da macht er klar, jetzt kommt eine ganz neue Zeit, wo das nicht mehr an einen besonderen Ort gebunden ist. Das besondere Gebet. Sondern überall in aller Welt, in Matthäus 18 sagte der Herr Jesus den Jüngern, da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das kann irgendwo sein, auf den 5 Kontinenten. Da, wo Menschen als Gemeinde zusammenkommen, bewusst versammelt zum Namen des Herrn Jesus hin, er hat alle Autorität, da ist er in der Mitte. Nicht mehr so ortsabhängig. Und darum ist natürlich diese Frau, die gedacht hat, wenn ich in Shiloh bete, dann ist das der richtige Ort, um für ein Kind zu beten. Und tatsächlich in den vergangenen Jahren, Jahrhunderten bis ins Mittelalter zurück, sind immer wieder Juden gekommen. Und unfruchtbare Frauen haben in Shiloh gebetet, um ein Kind. Und das Vorbild war immer das Gebet der Hanna. Das Gebet der Hanna. Aber wir müssen betonen, nein, wir sind nicht an einen Ort gebunden. Also niemand, der mit mir eine Israelreise machen will, muss dann denken, oh, in Shiloh bete ich dann für ein Kind. Und dann gibt es vielleicht einen Friedrich. Aber das können wir auch zu Hause. Überall. Und da möchte ich noch an eine kleine Episode denken. Ein Freund von mir war Lehrer und war so ein ganz, ganz väterlicher Mann. Der war schon jünger, so väterlich. Nicht erst, als er in die Jahre kam, aber ein bisschen übertrieben gesagt, so alt ist er auch wieder nicht jetzt. Aber eben so ein väterlicher Mann. Und der hat so in den letzten Jahren, hat er dann speziell Schulunterricht gegeben für Ausländer, Jugendliche. Und um die dann zu integrieren und auch beruflich so weiterzuführen. Und da kam einmal eine junge Frau zu ihm und sagte, beten Kirche. Das konnte ja nicht gut Deutsch. Und dann hat er gesagt, man kann in der Kirche beten, aber man kann auch überall beten. Einfach da, wo man ist, da kann man beten. Und dann sagt sie, Allah, nicht antworten. Also die hat irgendwie als Muslimin gebetet und zu Allah und sie hat festgestellt, er antwortet nicht. Und da hat sie die Frage gehabt, eben müsste man vielleicht in eine Kirche gehen. Und da wird der Gott der Christen dann antworten. Und dann hat er erklärt, nein, du kannst schon in eine Kirche gehen und beten. Und eben, man kann schon nach Shiloh gehen und beten. Dort auch, aber auch zu Hause, überall, wo wir sind. Wo wir sind, können wir beten. Und das Gebet ist also nicht vom Ort abhängig, sondern von unserer Herzenshaltung, unserer Beziehung zum Herrn. Und auch, ob das, was wir beten, auch wirklich eben in Gottes Sinn ist. Ja, das war ganz kurz als Einschub. Kapitel 2, Vers 1. Und Hanna betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn. Erhöht ist mein Horn in dem Herrn. Mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deiner Rettung. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn ein Gott des Wissens ist der Herr. Und von ihm werden die Handlungen gewogen. Die Bogen der Helden sind zerbrochen und die Strauchenden haben sie mit Kraft umgürtet. Die satt waren, dienen für Brot. Und die hungrig waren, sind es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die Kinderreiche ist dahingewelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen. Um sie sitzen zu lassen bei den Edlen und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Denn des Herrn sind die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen bewahrt er, aber die Gottlosen verstummen in Finsternis. Denn nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und was hier steht im Hebräischen, seines Gesalbten, das ist seines Messias, Maschiach. Ja, also ein ganz erstaunliches Gebet. Das ist in Versform. Ich habe es auch so gelesen, dass man merkt, die hebräischen Zeilen. So kunstvoll. Und es beginnt mit: Mein Herz frohlockt in dem Herrn. Wenn wir im Neuen Testament aufschlagen, da finden wir eine sehr junge Frau in Lukas. Lukas 1. Vers 46. Maria war ja damals verlobt und im Judentum vor 2000 Jahren hat man ziemlich früh geheiratet, weil man ja nicht diese lange Ausbildung vor sich hatte, wie das in unserer Gesellschaft der Fall ist. Und dadurch wird vieles eben sehr weit hinausgeschoben und da war es also so, es war ganz üblich, wenn ein Mädchen, sagen wir 12 bis 14, sich verlobte und dann heiratete und Jungs mit 16 verloben, 18 heiraten. Also, wenn es im üblichen Rahmen war, müssen wir also Maria uns nicht vorstellen als eine 30-Jährige oder 25-Jährige, sondern das, was man in unserem Sprachgebrauch, in der Bibel kommt das ja nie vor, würden wir das Teenager nennen. Ja, das sind solche, die man bezeichnet mit dem Ausdruck und meint dabei im Kopf, das sind keine Kinder, das sind auch keine Erwachsene. Und darum können sie ein bisschen blöd tun wie Kinder und dann eben doch sich Rechte ausnehmen wie Erwachsene. Ja, aber eben diese Problematik des Teenageralters war natürlich in neutestamentlicher Zeit nicht so gegeben, eben weil es gab diese Zeit gar nicht. Die waren Kinder und dann wurden sie Erwachsene, aber sehr früh, und haben die Verantwortung übernommen. Und wenn man sich das vor Augen hält, ist ja unglaublich, wie diese Maria betet. Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Merkt man das? Klingt an 1. Samuel 2, Vers 1. Und das weitere Gebet sind alles Verszeilen. Also sie hat sehr in gehobener Sprache gebetet. Meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Ich glaube, wenn wir zurückdenken an 1. Samuel 2, Vers 7, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen, und der Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Und so weiter. Also man sieht klare Anklänge an das Gebet der Hanna. Diese Frau hat geprägt über Jahrhunderte und da über 1000 Jahre hinweg. Und so ist es bis heute. Das Gebet der Hanna prägt. Und eben auch Maria sagt, wie sie eben diese Freude, die sie jetzt hat. Und wie sie gesehen hat, wie der Herr an ihr gehandelt hat. Und dann sagt sie in dem Gebet auch, wie Gott allgemein handelt. Und wie er Dinge eben die wir Menschen denken, das ist fest, umstößt und auch eben Dinge umdreht. Man hätte ja denken können, so als menschlicher Beobachter, ja, die Gewinnerin war Penina und diese Hanna, ja, schon eine Arme. Aber der Herr hat durch Gebet eingegriffen und die Verhältnisse sind ganz anders geworden. Aber was hier eben sichtbar ist, sie betet nicht nur so in Bezug auf sich selber, sondern sie beschäftigt sich mit dem Thema, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie handelt Gott in der Geschichte, in der Heilsgeschichte? Und was mir auch auffällt, ist die Namen, die sie wählt im Gebet. Sie sagt immer wieder, Herr, 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 mit Großbuchstaben in der deutschen Bibel, das ist Jahwe, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und dann sagt sie in Vers 2, unser Gott. Vers 3, ein Gott des Wissens ist der Herr, Jahwe. Also der Gott, der alles weiß. Der allwissende Gott. Also, sie stellt schon in Vers 2 dar, die Einzigartigkeit Gottes. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. In Vers 3 zeigt sie die Allwissenheit Gottes, garantiert, dass Gott den Menschen zur Rechenschaft zieht. Gott weiß alles, was in den Herzen ist. Und man denke da auch an den Zusammenhang mit Psalm 139, wo später ein König David über die Allwissenheit Gottes ausführt und spricht. Dann Vers 4 sehen wir die Umkehrung, Helden werden zu Verlierern und Schwache zu Siegern. Und das zeigt auch wieder, man darf sich nie in einer Schublade sehen. Ich erinnere mich zurück, ich war damals ziemlich jung und hatte da einen Freund, der in die Gemeinde kam und der war sehr klein. Also ich meine, ich bin schon klein, aber der war noch deutlich viel kleiner. Und er kam aus schwierigen Verhältnissen heraus und war irgendwie so wie in einer Schublade drin. Und er hatte das Gefühl, ich kann da auch gar nicht heraus. Ich bin jetzt einfach so. Und seine Weiterentwicklung war dann sehr, sehr traurig. Aber weil er irgendwie die Idee hatte, ich bin so und genau da lernen wir etwas anderes. Wir sind nicht in einer Schublade. Gott kann die Dinge völlig drehen und neu machen. Eben für die, die ihn suchen. In Vers 5 haben wir nochmals dieses Thema der Umkehrung. Hunger auf der einen Seite und zwar von solchen, die früher gesättigt waren und dann Sättigung für die, die früher hungrig waren. Der Herr kann die Verhältnisse völlig drehen und dann auch spricht sie darüber, sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren. Und da durfte sie an sich selber denken. Sie hatte damals zwar ein Baby, aber eben der Herr hat auch da die Verhältnisse gewendet. Er hat das in seiner Hand. Und später kriegt sie dann weitere Kinder. Aber es ist ja nicht so, dass sie 7 bekommt, sondern ich greife vor in Kapitel 2, Vers 21, und der Herr wandte sich Hanna zu. Das ist nachdem der hohe Priester das Ehepaar gesegnet hatte. Und der Herr wandte sich Hanna zu und sie wurde schwanger. Und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Also insgesamt 6 kriegte sie. Nicht 7. Aber im Gebet sagt sie das einfach ganz grundsätzlich, wie eben der Herr Dinge drehen kann und eine Unfruchtbare kann dann, wenn es sein muss, sogar 7 bekommen. Dann in Vers 6 geht es wieder um das Thema Umkehrung. Und zwar Tod und Auferstehung. Sie kennt den Gott der Auferstehung. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Ich mag mich erinnern, auf dem Gymnasium, da gab es Religionsunterricht und ich hatte einen Pfarrer. Solche Leute bezeichnet man früher als positive Pfarrer. Weiß man, was das heißt? Die positiven Pfarrer, die waren quasi gläubig, die glaubten, Jesus Christus ist der Erlöser, aber waren gefangen in Bibelkritik. Bibel ist nicht das Wort Gottes. Das ist ein elender Zustand. Und der war der Meinung, im Alten Testament wusste man nichts von Auferstehung. Wie bitte? Im Alten Testament war die Wahrheit von Auferstehung war nicht bekannt. Das kommt erst im Neuen Testament. Ach was? Nur das Gebet der Hanna lesen und schon ist es klar. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Und wie war das bei Abraham? Hebräer 11 sagt, er war bereit, seinen Sohn zu geben, weil er eben darauf vertraute, dass Gott mächtig ist, ihn auch aus den Toten aufzuerwecken. Ja, darum hat er nämlich den Knechten gesagt, bleibt ihr hier, ich gehe mit meinem Sohn an diesen Ort, werde dort anbeten und zu euch zurückkehren. Was? Er wusste, dass er ihn opfern sollte und er sagt, wir werden zurückkehren. Nicht ich werde zu euch zurückkehren. Der hat wirklich damit gerechnet. Der Gott, der Herr ist über den Tod, wird diesen Sohn auferwecken, weil schließlich hat er gesagt, über Isaac wird er die Nachkommenschaft kommen und die ist noch nicht da. Also muss er wieder auferstehen. Logisch. Und so können wir weiterfahren. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass der Letzte wird auf der Erde stehen und ist nach diesem dieses da zerstört. Also ich sterbe, mein Körper geht ganz kaputt, der damals schon pestkrank war, schwarz. Schließlich Gott anschauen. Das heißt, er wird den Körper wieder bekommen. Auferstehung. Daniel 12 spricht über die, die im Staub schlafen und dann auferstehen werden. Jesaja spricht über die Schatten der Toten, die auferweckt werden. Natürlich war die Hoffnung der Auferstehung im Alten Testament unter den Erlösten bekannt. Und eben auch in diesem wunderbaren Gebet. Wir wollen jetzt an dieser Stelle stoppen und ich werde dann morgen nochmals zurückkommen auf die Säulen der Erde. Ja, da könnte sich ja jemand stoßen an ein Gebet der Hanna. Sie spricht von Säulen, auf die Gott den Erdkreis gestellt hat. Morgen mehr dazu, verbunden mit hoffentlich eine kleine Überraschung.